Die Lesung steht heute im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 1 bis 9. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremden in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Erwählt gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt wird, die ihr aus Gottes Kraft durch den Glauben zum Heil bewahrt werdet, das bereit ist, um in der letzten Zeit offenbar zu werden. Darüber freut ihr euch, die ihr jetzt für kurze Zeit, wenn es sein muss, in verschiedenen Anfechtungen traurig seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer geachtet wird als das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird. Zu Lob und Preis und Ehre, wenn Jesus Christus offenbar wird, den ihr nicht gesehen habt und doch liebt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, und euch freut mit unaussprechlicher und herrlicher Freude und das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich die Rettung der Seelen. Worte des lebendigen Gottes.
Dank sei dir, o Herr.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich freue mich, dass ich heute hier die Predigt halten darf. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung dazu und auch für das damit verbundene Vertrauen. Ich beobachte ja die Entwicklung der Gemeinde schon seit vielen, vielen Jahren, bin befreundet mit Martin schon seit über 10 Jahren und hatte schon immer mal vor, hier in Leipzig vorbeizukommen. Es ist einmal ausgefallen wegen Corona, da war eine Konferenz geplant, an der ich teilnehmen wollte. Jetzt darf ich endlich hier sein und ich freue mich sehr, diesen Nachmittag mit euch verbringen zu können. Der Predigttext aus dem ersten Petrusbrief, den haben wir eben schon gehört. Ich habe dieses Thema überschrieben mit Freude in Prüfungszeiten. Es geht um Christus Nachfolge unter erschwerten Bedingungen. Christus Nachfolge unter erschwerten Bedingungen. Was meine ich damit? Christen werden nicht nur heute, aber in unserer Zeit ganz besonders kritisch beäugt. Der kanadische Philosoph Charles Taylor spricht davon, dass wir in einem säkulären Zeitalter oder säkularen Zeitalter leben. Die Normen und Prinzipien, nach denen wir uns richten, verweisen uns nicht mehr auf Gott. Die Länder Westeuropas sind weitgehend weltlich geworden, sogar diejenigen, in denen Spuren einer öffentlichen Bezugnahme auf Gott noch zu finden sind. Christsein oder der Glaube an Gott ist nur noch eine Option, so sagt das Taylor, und es ist nicht die einfachste Option, nicht die bequemste Option. Der Rückblick auf eine Zeit, in der es praktisch fast unmöglich war, nicht an Gott zu glauben, es ist gar nicht so lange her, vielleicht 100 Jahre, löst bei den Menschen nicht mehr Trauer aus, sondern Gefühle der Befreiung. Viele machen heutzutage sogar den Glauben an Gott für die Probleme, die wir in der Welt haben, verantwortlich. Und dieses säkulare Zeitalter hinterlässt Spuren. Christen, die in so einem geistigen Klima, und ihr hier in Leipzig seid das besonders gewohnt, in Übereinstimmung mit ihrem Glauben leben, sie müssen sich einiges gefallen lassen. Sie werden als ewig Gestrige gesehen. Sie gehören zu jenen, die es nicht geschafft haben, Anschluss zu finden an eine moderne Gesellschaft. Sie gelten als Spieleverderber, als rückwärtsgewandte Bewahrer. Nun glaube ich nicht, dass Christen die Verpflichtung haben, immer nur Bewahrer zu sein. Wenn wir mal auf die 400 Jahre, die hinter uns liegen, zurückblicken, dann finden wir viele fromme Menschen, die den Lauf der Geschichte positiv mitbestimmt haben in der westlichen Welt. Christen haben überhaupt keinen Grund, fortschrittsfeindlich zu sein. Es sind neugierige Menschen, Leute, die etwas aktiv gestalten möchten. Sie suchen Lösungen für die Nöte in der Welt und sie haben einen Sinn für das Gemeinwohl. Aber Christen können sich nicht in allem mit ihrer Lebenskultur eins machen. Sie folgen keinem Geist, der die geschaffenen Dinge vergöttert. Sie gehorchen nicht den Stimmen, die Menschen von Gott und seinen Ordnungen wegführen. Sie dienen nicht zwei Herren, nämlich dem Gott und dem Mammon. Und sie lassen sich nicht von einer Religionsvermischung blenden, sondern sie glauben fest daran, dass nur in einem Namen das Heil ist, nämlich in dem Herrn Jesus Christus. Und wenn eine Kultur, so wie die unsere, durch Unglauben strukturiert ist, dann schwimmen wir in manchen Bereichen gegen den Strom. Und das kostet Kraft. Wir als Familie, wir haben einige Jahre im Ausland gelebt. Wir sind als Missionare ausgesandt worden, um in einem fremden Land, damals für uns fremden Land, Missionsarbeit zu machen unter Studenten, unter Sportlern, schwerpunktmäßig und auch Verlagsarbeit. Und eines Tages meldete sich damals bei mir eine Frau, die ist vor nicht allzu langer Zeit zum Glauben gekommen. Und sie arbeitete bei der Telefongesellschaft des Landes, in dem wir damals gelebt haben. Und da ist Folgendes passiert. Die Abteilung, in der sie tätig war, die war zuständig dafür, für ein großes Gebiet, für einen großen Bezirk, die Kosten der Telefongespräche zu berechnen. Und die Mitarbeiter der Abteilung haben sich dazu entschieden, auf jedes Gespräch, wir würden heute sagen, ein paar Cent draufzuschlagen, sodass mehr abgerechnet wurde, als wie eigentlich Zeit zum Sprechen verwendet worden ist. Und da sind riesige Beträge jeden Monat zusammengekommen, die man dann am Ende des Monats unter den Mitarbeitern der Abteilung verteilt hat. Und sie hat jetzt Christus kennengelernt und der Heilige Geist hat in ihr eine Unruhe geweckt. Sie hatte den Eindruck, sie kann jetzt als Christ, sie ist durch die Botschaft der Wahrheit gerettet worden aus ihrer Sündennot. Sie kann als Christ jetzt nicht einfach so weitermachen und sich beteiligen an dem Betrug in dieser Abteilung. Und das ist gar nicht so einfach. Was passiert denn, wenn sie den Betrug ans Licht bringt? Ist ja nicht nur sie betroffen, sondern die ganze Abteilung. Und das führt zu gewissen Spannungen und Konflikten, die nicht immer einfach zu klären sind, aber die zur Nachfolge Jesu eben auch dazugehören und die wir in ähnlicher Weise wahrscheinlich alle kennen. Wir wollen uns heute einen Bibeltext anschauen, der an Glaubensgeschwister geschrieben ist, die genau mit solchen Spannungen zurechtkommen mussten. Der erste Petrusbrief wurde verfasst, um Leser, die unter vergleichbaren Umständen gelebt haben, aufzurichten, zu kräftigen und sie festzumachen. Bevor wir jetzt in den Text selbst hineinschauen, möchte ich noch einmal ganz kurz mit uns beten. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir als Hungrige und Durstige, als deine Kinder, die dich brauchen und dich besser kennenlernen möchten. Bitte speise uns, erquicke uns durch dein Wort, hilf uns, deinen Willen zu verstehen, kräftige uns und mach uns fest und widerständig, damit wir in Prüfungssituationen auch an dir bleiben. Amen. Also wir wollen uns jetzt den Text gründlich anschauen. Wir werden das in drei Schritten tun. Zuerst betrachten wir die einleitenden Verse 1 bis 2. Sie sagen uns etwas Hilfreiches über den Autor, über die Empfänger und über den Anlass oder den Auftrag des Schreibens. Zweitens schauen wir uns die Verse 3 bis 5 an, in denen Christen eine Wiedergeburt zu einer lebendigen Hoffnung zugesprochen wird. Wir werden versuchen zu verstehen, was mit diesem Lobpreis auf das Heilshandeln Gottes gemeint ist. Und drittens betrachten wir dann die Verse 6 bis 9, die unter anderem von einer überwältigenden Freude sprechen. Dort geht es um das Kernthema der Predigt. Was gibt uns Kraft, um, wenn nötig, gegen den Strom zu schwimmen? Ich werde einige dieser Kraftquellen, die im ersten Petrusbrief erwähnt werden, kurz ansprechen und mir etwas mehr Zeit nehmen für die Freude, die in dem Abschluss unseres Predigttextes thematisiert wird. Also starten wir mit der Einleitung, mit den ersten beiden Versen, die ich jetzt ausnahmsweise mal nach einer etwas moderneren Übersetzung noch einmal lesen möchte, weil uns das hilft, den Text, der recht kompliziert formuliert ist, besser zu verstehen. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat, dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in reichlichem Maß. Der Verfasser stellt sich als Apostel Petrus vor. Dass es sich um den Petrus handelt, den wir aus den Evangelien und auch aus der Apostelgeschichte kennen, lässt sich dem ersten Petrusbrief selbst entnehmen. Er beschreibt nämlich im Kapitel 5, Vers 1, sich selbst als einen Zeugen der Leiden Christi. Das lässt darauf schließen, dass er mit Jesus unterwegs war, von seiner Berufung an bis zur Zeit in Golgatha in der Kreuzigung. Gemäß 1. Petrus 5, Vers 13 befindet sich Petrus zur Zeit der Abfassung in Babylon. Damit ist höchstwahrscheinlich die Stadt Rom gemeint. Und wer waren die Empfänger des Schreibens? Petrus adressiert die auserwählten Fremden oder Pilger in der Zerstreuung. Höchstwahrscheinlich sind es Juden und Heidenchristen, die in den dort genannten fünf Provinzen überwiegend auf dem Gebiet der heutigen Türkei gelebt haben. Es ist möglich, dass Fremde wörtlich zu verstehen ist. Das würde bedeuten, dass die Christen, die in diesen Provinzen unterwegs waren, in den Provinzen gelebt hatten, keine eigentlichen Bürgerrechte wahrnehmen durften. Doch es spricht viel dafür, dass Petrus mehr sagen möchte, als dass sie in den Provinzen nicht alle Rechte hatten. Nicht nur Christen in Kleinasien sind Fremdlinge. Christen allgemein sind Fremdlinge in dieser Welt. Gott hat uns nämlich als Menschen, die wir an Jesus glauben, aus dieser Welt herausgerufen. Der Hebräerbrief spricht davon, dass wir keine bleibende Stadt haben. Im Philipperbrief heißt es, dass Christen ein Bürgerrecht im Himmel haben. Nachfolger von Jesus leben, egal wo sie sind, mit zwei Identitäten. Und das Gewicht dieser beiden Identitäten ist nicht gleichwertig. Ihre irdische Identität wiegt nicht so schwer wie ihre geistliche oder himmlische Identität. Wenn du also ein echter Sachse bist, dann darfst du stolz darauf sein, dann darfst du dich darüber freuen. Aber wichtiger als deine Identität als Sachse ist, dass du ein Kind Gottes bist. Und wenn du vielleicht ein Brasilianer bist, dann darfst du auf die Kultur in Brasilien, aus der du stammst, stolz sein und dich daran erfreuen. Aber wichtiger als deine Identität als Brasilianer ist, dass du ein Kind Gottes bist. Christen bleiben immer Fremdlinge in dieser Welt, so heimisch sie es sich auch gemacht haben. Sie bleiben Pilger. Ihre tiefer liegende Identität ist davon bestimmt, dass sie vom Vater durch den Sohn in die Nachfolge berufen sind. Ihr Zuhause ist das neue Jerusalem, die himmlische Stadt. Sie warten auf den Einzug in die Wohnung, die der Vater durch den Sohn für sie bereitet hat. Der Empfänger des ersten Petrusbriefes oder die Empfänger des ersten Petrusbriefes wurden nicht mit aller Schärfe verfolgt, wie das dann später der Fall war unter den großen Christenverfolgungen, zum Beispiel unter Domitian oder Trajan. Aber in ihrer Zerstreuung erlebten sie schon, dass sie nicht erwünscht waren. Sie wurden benachteiligt, sie wurden angefeindet, sie wurden ausgegrenzt und zwar mit einer stärkeren Wucht, als wir das heute in Deutschland erleben. Besonders deutlich macht es das vierte Kapitel. In den Versen 12 bis 14 wird davon gesprochen, dass es da Nöte gibt, die wie ein Feuersturm über sie hereingebrochen sind und dass ihr Glaube auf die Probe gestellt wird. Die Empfänger erleben also Drucksituationen. Und der Schreiber des Briefes hat das Anliegen, seine Geschwister in dieser Situation zu ermutigen. Er ruft sie zur Wachsamkeit und er liefert ihnen Motivationsgründe für eine treue Nachfolge. Er will seine Brüder und Schwestern dazu anspornen, trotz der Benachteiligungen im Glauben festzustehen. Als von Gott Erwählte sollen sie ungeachtet der Leiden im Fleisch konsequent nach dem Willen Gottes trachten. Die Auserwählung wird in Vers 2 noch etwas näher qualifiziert. Sie geschah in Übereinstimmung mit der Vorsehung des Vaters durch den Heiligen Geist. Ihr Ziel ist der Gehorsam und die Besprengung mit dem Blut Jesu. Das ist eine schwierige Formulierung für Leute, die jetzt keine Liebhaber der klerischen oder der kultischen Texte sind. Der Hintergrund dieser Formulierung ist 2. Mose 24, die Verse 3 bis 8. Dort wird der Bundesschluss am Sinai beschrieben. Nachdem das Volk Gott versprochen hat, das zu tun, was der Herr gesagt hat, nahm Mose das Blut vom Opferaltar und besprengte das Volk damit und sagte: Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit uns oder mit euch geschlossen hat. Und Petrus kennzeichnet den Anspruch und den Zuspruch des neuen Bundes, indem er auf den Ritus des alten Bundes zurückgreift. Die Besprengung mit dem Blut Jesu ist der neue Bund. So wie das Volk Israel im Alten Testament dazu auserwählt war, ein heiliges, ein auserwähltes Volk zu sein, so sind die Gläubigen des neuen Bundes dazu bestimmt, in der Kraft des Heiligen Geistes gehorsam gegenüber Gottes Ansprüchen zu leben und Zeugen seines Evangeliums zu sein. Petrus bekräftigt das im Kapitel 2, Vers 9, wo er davon spricht: Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in ein wunderbares Licht. Die Briefeinleitung endet mit einem Verweis auf die Gnade und den Frieden. Und das ist hier mehr als nur eine Formel, es ist eine Art Gebet. Die Gnade Gottes soll durch den Geist im Leben wirksam werden. Und der Friede, von dem er hier spricht, versichert den Gläubigen, dass sie mit Gott in einem geordneten Verhältnis leben. Sie sind durch Jesus mit dem Vater versöhnt. Und wenn man in einer Welt lebt, in der vieles durcheinander geht, in der Streit und Drohungen zur Tagesordnung gehören, da ist dieser göttliche Friede besonders wichtig. Er gibt Halt, so wie das dann im Brief später ausgeführt wird. Es folgt dann ein Lobpreis auf Gottes Heilshandeln, das lesen wir in den Versen 3 bis 5. Da wird von dieser Wiedergeburt gesprochen, von dem großen Erbarmen, das Gott gegeben hat, uns durch die Auferstehung Christi von den Toten. Er gibt uns neues Leben, er wird uns eine neue Geburt schenken und er gibt uns eine sichere Hoffnung. Petrus macht hier deutlich, dass ein Christ sich sein Leben, sein neues Leben nicht selbst verdankt. So wie ein Kind, das geboren wird, sich nicht selbst das Leben gibt, sondern Eltern hat, so ist ein Christ wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Gott ist hier der Handelnde, das möchte Petrus sagen. Gott ist es, der das neue Leben durch die Wiedergeburt schafft. Jesus hat also den Weg zu Gott, dem Vater, freigeräumt, damit wir als Sünder mit dem heiligen Gott versöhnt leben können. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 21, Jesus hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus hat vor seinem Tod oder durch seinen Tod gesühnt. Aber er ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden und er ist der Erste der neuen Menschheit. Petrus sagt, dass wir durch die Wiedergeburt Anteil bekommen an diesem Auferstehungsleben. Was ist damit gemeint? Du hast sicher schon davon gehört, dass der Pharisäer Nikodemus eines Nachts Jesus aufsuchte, weil er mehr wissen wollte über die Lehre, die er verkündigt. Und er ist des Nachts auf Jesus zugegangen und er hat ihn gefragt, ja, wie ist das denn mit dieser Wiedergeburt? Im Johannesevangelium, im 3. Kapitel wird uns das überliefert. Nikodemus war ein neugieriger Mensch. Er wollte wissen, was ist das für ein Lehrer, der dort durch die Landen zieht und eine Botschaft hat. Und Jesus sagte ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus denkt jetzt natürlich an eine natürliche Geburt. Und Jesus stellt klar, nein, es geht nicht um eine Geburt aus dem Fleisch, es geht um eine Geburt aus dem Geist. Nur wer aus dem Geist geboren ist, kann das Reich Gottes sehen. Er spricht dann davon, das ist ganz interessant, wir müssen das jetzt ein bisschen ausblenden, dass der Menschensohn, Jesus spricht immer in der dritten Person vom Menschensohn, dass er erhöht werden muss, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Der Ausdruck erhöht werden in Johannes 3, Vers 14 hat eine doppelte Bedeutung. Damit ist einmal die Kreuzigung bezeichnet, aber auch die Verherrlichung. Die Auferstehung. Jesus musste sterben als ein Unschuldiger, um ja der Gerechtigkeit Gottes Genüge zu tun. Aber er musste eben auch auferstehen, damit Menschen Anteil bekommen können an diesem Auferstehungsleben. Und was Jesus sagt, was Jesus meint, wenn er sagt, ohne geistliche Wiedergeburt kann niemand in das Reich Gottes kommen, das ist im Grunde eine geheimnisvolle Sache. Der Begriff Wiedergeburt bezieht sich auf eine neue Zeugung, man könnte fast sagen auf eine neue Schöpfung. Gott tritt durch den Heiligen Geist in das Leben eines Menschen hinein und er macht dieses Leben neu. Diese Wiedergeburt selbst ist nicht sichtbar. Das ist eben geheimnisvoll. Aber bei Menschen, in denen der Heilige Geist das Herz erobert, das Herz neu macht, da geschieht etwas, was erkennbar ist. Der Geist Gottes richtet das Herz neu aus. Er schenkt das Verlangen, mit Gott versöhnt zu leben. Der Geist wirkt so, dass das, was Jesus getan hat, für uns verstehbar wird, dass wir es glauben und dass wir uns an diese Worte halten, unser Leben an diesen Worten ausrichten. Direkt nach dem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus heißt es im Johannesevangelium: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wer glaubt, dass Jesus für ihn gestorben und auferstanden ist, der geht nicht verloren, sondern er empfängt das ewige Leben. Der Glaube ist das Instrument, mit dem wir unsere Rettung, die Jesus erwirkt hat, ergreifen und beschenkt werden mit ewigem Leben. Darf ich dich fragen, ob du das persönlich glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist? Und dass er für dich auferstanden ist und dass du durch den Glauben an ihn Vergebung deiner Sünden empfängst, versöhnt wirst mit dem Vater und diese sichere Hoffnung bekommst, einmal wirklich mit ihm zusammen zu sein. Wenn du das glaubst, dann darfst du diese Gewissheit haben, dass Gott dir dieses neue Leben geschenkt hat. Dann hat Gott dich von Neuem geboren. Dann hast du eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches, makelloses Erbe, so wie Petrus das hier beschreibt. Und wenn du das nicht glaubst, dann ruft dich Gott gerade. Er will dich retten vor dem drohenden Gericht. Er will dich zu einem Bürger der himmlischen Stadt machen. Er will, dass du das ewige Leben ergreifst und dass du erkennst, dass Jesus Christus derjenige ist, der dich liebt und um den sich dann dein Leben dreht. Nur wenige Verse später, Vers 36, heißt es: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen. Und jetzt kommt ein harter Satz: Der Zorn Gottes bleibt über ihm. Ich bitte dich, höre auf Gottes Stimme. Vertraue den Worten, mit denen Jesus Christus dich ruft. Es gibt so viele Stimmen in unserer Welt, die dir sagen wollen, dass das nicht stimmt, was Jesus sagt, dass du ihm nicht vertrauen darfst. Und ich sage dir, die Stimme Jesu, das, was er sagt, das ist vertrauenswürdiger als alles andere, was du in dieser Welt zu hören bekommst. Wenn du Fragen dazu hast, dann sprich die Leute hier in der Gemeinde an. Wir wollen das gerne vertiefen. Der Klaus ist gerne bereit, mit dir darüber zu reden. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, das eigentliche Kernthema: Was macht uns fest in der Nachfolge in Drucksituationen? Ich möchte den Text jetzt noch mal lesen, weil er die Lesung schon einige Minuten zurückliegt, die Verse 6 bis 9. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedener Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichbar wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre bringen. Hier sind wir bei der Kernfrage: Woher bezogen die Christen im ersten Jahrhundert, die in der Zerstreuung lebten, die Kraft, die sie benötigten, um dort, wo es notwendig war, gegen den Strom zu schwimmen? Was gab der angefochtenen, umkämpften Gemeinde die Stärke und das Durchhaltevermögen, in der Fremde fromm zu leben? Petrus verstreut über den ganzen Brief einige Gründe. Ich möchte jetzt einige dieser Gründe einfach nur kurz, ganz kurz erwähnen und vielleicht ein bisschen was dazu sagen und auf einen Grund, der oft übersehen wird, dann etwas ausführlicher zu sprechen kommen. Petrus erwähnt zum Beispiel die Gemeinschaft der Leidenden. Er sagt damit, dass die Leiden, die du gerade durchmachst, ich denke jetzt an den Empfänger des Briefes, machen viele andere in der Welt jetzt auch durch. Und das relativiert das eigene Leiden. Es gibt von Martin Luther, den ich sehr schätze, einen berühmten Trostbrief, den er geschrieben hat an einen Pfarrer, der in seiner Gemeinde eine Christin hatte, die übelste Anfechtungen erlebt hat. Sie hatte schwere Depressionen, so würden wir das heute sagen. Und in diese Depressionen haben sich Zweifel daran eingemischt, dass sie wirklich errettet ist. Und sie war verzweifelt, betrübt, verzweifelt. Und ihr Pfarrer wusste eigentlich nicht mehr, was er ihr sagen sollte. Und Luther hat in diesem Trostbrief den 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 9, zitiert und gesagt, hey, sie soll daran denken, dass es in der Welt noch viele andere Brüder und Schwestern gibt, die genau das Gleiche durchmachen wie diese Schwester. Leid schmerzt und wir müssen das nicht schönreden, aber es gibt einen Trost, sagt Luther unter Berufung auf Petrus, wir sind eingebunden in den Leib Christi, an dem viele Glieder leiden. Das Zweite, was der Petrusbrief erwähnt, ist das Wissen darum, dass wir mit vergänglichem Gold und Silber erkauft sind, sondern mit dem teuren Blut Christi, eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Wenn du Zweifel daran hast, angesichts der Herausforderungen in deinem Leben, dass der Vater dich erlöst hat, dass der Vater dich liebt, dass der Vater sich um dich kümmert, dann schau darauf, was für einen Preis er gezahlt hat. Er hat seinen einzigen Sohn, ein unschuldiges, unbeflecktes Lamm, erwählt, das anstelle des Sünders die Strafe auf sich genommen hat, damit wir das Leben haben. Drittens motiviert die Hoffnung darauf, dass durch die Auferstehung Jesu von den Toten wir eine sichere Hoffnung haben. Wir erwarten eine sichere Zukunft, ein unbeflecktes Erbe, so schreibt er das. Das ganze Heil wird eines Tages in vollem Umfang sichtbar werden und die Erwartung des Tages, an dem diese Rettung wirklich spürbar und greifbar ist, auch das wieder relativiert das Leid in der Zeit jetzt hier, das wir durchmachen. Er erwähnt das dann nochmal, dass er ausdrücklich sagt, dass das Leid, das ihr jetzt erlebt, eben nur ein Leid für eine bestimmte Zeit ist und das ist unvergleichbar mit der Ewigkeit, die ihr dann mit Christus und der Gemeinde verbringen werdet. Und dann bringt er noch das Motiv der Läuterung ins Gespräch. Der Glaube wird geprüft darauf, ob er echt ist. Leiden, so können wir daraus folgern, fördern einen Reinigungsprozess. Wer ja durch Prüfungen geläutert ist, der erkennt daran, das ist kein Zeichen der Gottverlassenheit, sondern ein Zeichen dafür, dass Gott dabei ist, ihn ans Ziel zu führen. Die Leiden sind für die Christen in der Fremde eben nicht Zeichen dafür, dass Gott nicht da ist, sondern im Gegenteil, die Prüfungen, die Christen jetzt durchmachen, zeigen, dass Gott dran ist, dass Gott reinigt, dass Gott festigt. Und dann finden wir, und das ist der eigentliche Punkt, ein Hinweis, der oft vernachlässigt wird, nämlich der Hinweis auf eine überwältigende Freude an Jesus Christus, die schon da ist, obwohl wir Jesus jetzt im Hier und Jetzt nicht sehen. Also wenn ihr, weiß nicht, was für eine Bibelübersetzung ihr normalerweise lest oder auch jetzt mit in den Gottesdienst gebracht habt, wenn ihr eine Luther-Übersetzung dabei habt, also ich mag die Luther-Übersetzung, gibt ein paar Stellen, würde ich sagen, ist nicht sehr gut übersetzt. Und hier haben wir so eine Stelle, obwohl ich die Übersetzung grundsätzlich sehr mag. Luther hat nämlich Folgendes gemacht, der hat diese Freude, von der hier die Rede ist, in Vers 8 und 9, ganz an das Ende der Zeit, in die Zukunft verlagert. Dann, wenn ihr Jesus sehen werdet, dann werdet ihr euch freuen mit einer unbeschreiblichen Freude. Tatsächlich ist hier im ersten Petrusbrief die Gegenwartsform zu finden. Das Anliegen des Briefschreibers ist es, in der Gegenwart der schon eröffneten Zukunft die Herrlichkeit in das Hier und Jetzt hineinzuziehen. Der erste Petrusbrief macht immer wieder deutlich, wie die endzeitliche Freude schon in der Gegenwart unter uns ist und die Schatten der Anfechtung zurückdrängt. Obwohl die Empfänger des Schreibers, anders als Petrus, der ja Jesus von Angesicht zu Angesicht gesehen hat, Jesus nicht gesehen haben, sind sie erfüllt von einer unaussprechlichen Freude, mit der sie jubeln. Die strenge Scheidung zwischen dem Zukünftigen und dem Gegenwärtigen ist überwunden, da die Hoffnung auf das Zukünftige die Gegenwart schon bestimmt. Jesus Christus ist, auch wenn er zu Rechten des Vaters weilt, nicht abwesend, sondern im Glauben und in der Liebe schon gegenwärtig. Christen sind bereits auf ihrer Pilgerschaft im Hier und Jetzt von dieser überwältigenden Freude erfüllt. Kennst du diese Freude? Eine Freude, die so gewaltig ist, dass dir die Worte fehlen, um diese Freude zum Ausdruck zu bringen. Menschliche Worte reichen nicht aus, um dieser Freude Ausdruck zu geben. Dein Herz erfreut sich an Jesus, dass du vielleicht während deiner Bibellese, deiner stillen Zeit, deine Gitarre in die Hand nimmst und einfach jetzt Jesus oder Gott mal ein Lied singen möchtest, um diese Freude zum Ausdruck zu bringen. Ich bin viel herumgekommen in meinem Leben und auch in Gegenden gewesen, wo Christen schwer verfolgt wurden. Ich war 15 Jahre Mitarbeiter im Arbeitskreis Verfolgte Christen und Religionsfreiheit der Evangelischen Allianz. Und da habe ich so einiges gesehen. Zum Beispiel die Christen in Uganda, die haben 4 Stunden Gottesdienst gefeiert. Also wenn du jetzt dich darüber beschwerst, dass das eine Predigt wird, die länger als eine halbe Stunde geht, wird nicht viel länger dauern. In Afrika, also in Uganda, oft Gottesdienste 4 Stunden lang. Und die Geschwister sind manchmal 4 Stunden unterwegs gewesen, um überhaupt dahin zu kommen, wo der Gottesdienst gefeiert wird, und mussten dann abends mit ihren Kindern und mit ihrer Machete, mit der sie unterwegs die Schlangen beseitigt haben, wieder nach Hause laufen. Und was mich so beeindruckt hat, ist, dass diese Christen, die wirklich viel durchgemacht haben, an der Grenze zu Kongo, auch viel Verfolgung erlebt haben, dass dort die Freude spürbar war. Jesus ist da. Jesus lebt. Und Jesus gibt uns die Kraft, die Herausforderungen im Alltag zu bewältigen. Jesus ist unsere Freude. Und die Freude lassen wir uns nicht nehmen durch all die Hindernisse, die wir spüren, die uns sozusagen in den Weg gelegt werden. Übrigens nicht ohne Gott, sondern Gott ist ja dabei. Dann, wenn heftige Bedrängnis Christen ängstigt und vielleicht sogar verzweifeln lässt, natürlich ist dann die Freude nicht da. Da ist Furcht da, ganz klar. Und zugleich sind Angst und Sorge nicht das, nicht die Dinge, die das Leben eines Christen dauerhaft bestimmen. Die Freude Jesu, die die Wiedergeborenen erfüllt, ist neben der Wahrheit des Evangeliums und dem Zuspruch der Sündenvergebung und der Erwartung der vollständigen Errettung das, was uns Leben, was uns prägt und was die Menschen, die uns kennen, zum Umdenken bewegt. Die lebendige Hoffnung ist eben nicht Vertröstung in die Zukunft, sondern sie ist lebensprägend. Und Leute, die das sehen, dass Christen eben sich nicht anstecken lassen von der Trübnis und von den Ängsten, die ja berechtigt sind, dass irgendwas mit denen anders sein muss. Wir kommen zum Schluss. Wir konnten sehen, dass die Gemeinde in der Fremde beides kennt. Sie kennt Anfechtung und große Not. Sie kennt Leiden und sie kennt auch Drucksituationen, weil die Umwelt ihnen gegenüber eben nicht immer positiv gestimmt war. Gemeinde darf sich diesen Prüfungen nicht entziehen. Sie darf nicht weglaufen. Sie nimmt diese Bedrängnisse aus der Hand Gottes und sie erfährt durch sie Läuterungen, die den Glauben festigen. Gemeinde ist Gottes Eigentum und sie lebt, wenn das notwendig ist. Es ist ja nicht immer notwendig. Sie lebt, wenn es notwendig ist, gegen den Strom. Christen haben eine zweifache Identität. Die himmlische Identität, das Wissen darum, dass ich ein Kind Gottes bin, das liegt tiefer und das wiegt schwerer als meine irdische Identität. Zu wissen, dass wir als Gottes Auserwählte, dass wir Gottes Auserwählte sind, ist eine Wahrheit, die der Heilige Geist uns immer wieder zuspricht und vor Augen führt, gerade in Zeiten der Bedrängnis. Gott sagt, ja, du hast Angst in der Welt, die sich von mir entzweit hat. Du spürst etwas von dem Fluch, unter dem die Welt steht. Aber du bist mein, du gehörst zu mir. Ich werde auf dich aufpassen, auch dann, wenn du verwirrt und verzweifelt bist. Ich bin da. Und diese Wahrheit, die muss fest in unseren Herzen verankert werden. Der Geist Gottes hat dich zu einem einzigartigen, zu einem geliebten Besitz gemacht. Dein Leben gehört jetzt deinem König, Jesus. Und wir haben gesehen, dass Christen damals die Energie gegeben hat, wirklich standhaft zu bleiben. Zu den wichtigsten Quellen gehört die Freude an Jesus, den sie zwar noch nicht sehen, der aber doch gegenwärtig ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, trotz Druck, den wir jetzt erleben. Ich kann mir vorstellen, dass für einige von euch die letzten Jahre mit der ganzen Corona-Geschichte sehr herausfordernd waren. Für uns als Münchner war das auf jeden Fall so. Wir haben in der Gemeinde die eine oder andere Diskussion geführt, aber Gott hat in seiner Gnade uns im Großen und Ganzen wirklich Frieden gegeben als Gemeinde. Aber wir haben eben erlebt, dass Menschen wirklich vereinsamt sind, richtig vereinsamt sind. Auch junge Leute vereinsamt sind. Und die da wieder rauszuholen, ist gar nicht einfach. Und wenn man so zurückblickt, man denkt nur, man möchte das nicht nochmal erleben. Aber es kann auch gut sein, dass im Vergleich zu dem, was hinter uns liegt, die Zukunft noch viel herausfordernder wird für uns. Wir haben nicht nur eine Energiekrise, wir sind dabei, in eine Rezession hereinzurutschen. Wir hören das Kriegsgeschrei und wir haben vor allen Dingen in der westlichen Welt und nicht nur dort, aber ganz besonders in der westlichen Welt auch zu kämpfen mit einer großen moralischen Krise, die etwas zu tun hat mit unserer Gottlosigkeit. Aber all diese Dinge, die sollen nicht dazu führen, dass wir trübsinnig werden, dass Sorge oder Angst das Gemeindeleben prägen. Adolf Schlatter, der Tübinger Bibelausleger, hat zum ersten Petrusbrief gesagt, wenn Betrübnis zur herrschenden Stimmung der Gemeinde würde, dann könnten wir das heilsame Wort Gottes gar nicht mehr weitersagen. Wir kennen Jesus, deshalb als auf unserer Pilgerschaft, als den, der uns Freude schenkt. Der Jubel über den Erlöser und König, der sorgt dafür, dass wir frohe Menschen sind. Und diese übernatürliche Freude ist größer als das, was mit Worten beschrieben werden kann. Durch diesen Jubel wird die Würde offenbar, die der Gemeinde geschenkt ist durch Gott. Vielleicht geht es dir zurzeit sehr gut. Und dir fällt es jetzt schwer, dir Gedanken darüber zu machen, ja, Druck und Schwierigkeiten und Prüfungen und Leid. Wir freuen uns mit dir. Du musst das Leid nicht suchen. Wunderbar, wenn es dir gut geht. Aber wenn vielleicht der Tag kommt, an dem du auch in deinem Leben diese Drucksituation erfährst, die hier im ersten Petrusbrief beschrieben werden, dann denke daran, was Petrus hier sagt. Vielleicht ist es bei dir wiederum umgekehrt. Du machst gerade eine richtig leidvolle Phase durch. Und ich kann euch sagen, ich kenne Christen, die aufgrund ihrer Glaubwürdigkeit, die aus ihrem Glauben herauskommt, wirklich Nachteile in Kauf nehmen müssen. Die Arbeitsprobleme bekommen haben am Arbeitsplatz. Ich kenne Schüler und Studenten, die, weil sie sich zu Jesus bekennen, mit Hänseleien und Spott konfrontiert werden, was auch immer das sein mag, lauf nicht weg, gib nicht auf. Denke daran, wie hoch der Preis war, den der Vater für dich bezahlt hat. Denke daran, dass andere Geschwister genau das Gleiche durchmachen wie du. Denke daran, dass die Leidenszeit im Vergleich zur Ewigkeit eine begrenzte Zeit ist. Freue dich an Jesus, den du zwar nicht siehst, der aber doch gegenwärtig ist und dich liebt. Und wenn es dir gerade schwerfällt, Freude zu empfinden, dann verzweifle nicht. Es gibt dunkle Täler, durch die müssen wir hindurch. Du darfst aber glauben und wissen, dass Jesus da ist und dass der Tag kommen wird, an dem du diese Freude ganz intensiv spüren wirst. Ich bete zum Schluss. Herr, unser Gott, gepriesen seist du dafür, dass du uns durch Jesus Christus neues Leben geschenkt hast. Danke dafür, dass wir eine sichere Hoffnung haben und dass auf uns ein unvergängliches Erbe wartet. Wir haben allen Grund, dich zu loben. Wir sehen deine Werke, wir erfahren deine Fürsorge und deine Liebe. Und dennoch leben wir oft gedankenlos dahin, und wenn Prüfungen kommen, dann geben wir schnell nach und auf. Vergib uns und schenke, dass wir dir vertrauen. Dass wir dem vertrauen, der uns wirklich liebt, Jesus Christus. Lass nicht zu, dass wir von unseren Sorgen erdrückt werden, sondern die Freude an deinem Sohn, das ist, was unser Leben prägt. Hilf uns allen zum Glauben und zur mutigen Tat der Liebe, damit unser Denken, Reden und Handeln dich preise durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.